Deutschlandfunk Kultur Fazit.
Sie gehen an diesem Wochenende weiter, die Black Lives Matter Demonstration. In Australien waren heute die ersten auf den Beinen. In Paris ignorierten die Aktivisten gegen Rassismus erneut das Protestverbot. Am Londoner Trafalgar Square mussten sich Hunderte rechter Nationalisten erwehren. Auch in Deutschland versammelten sich wieder Tausende auf den Straßen. Der Historiker Michael Zeuske ist Seniorprofessor an der Uni Bonn und hat das Buch Sklaverei, eine Menschheitsgeschichte geschrieben. Er hat mir seine Sicht der Dinge erläutert. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Wuttke.
Sind das nur revolutionäre Gesten oder wird gerade ein neues Kapitel Geschichte geschrieben? Was meinen Sie?
Tja, das hoffen wir alle, dass ein neues Kapitel Geschichte geschrieben wird, ne? Es gab ja schon eine ganze Reihe von Protestbewegungen vorher, also ich erinnere nur gegen die Waffen in den USA. Die haben sich dann wieder verlaufen. Ich hoffe, dass sich das nicht wieder verläuft und eine kulturelle Revolution anstoßen.
Das ist jetzt ein großes Wort. Bleiben wir mal beim Kleinen. Denn unabhängig von der Hautfarbe der Bürger gab es ja schon viele Jahre in Großbritannien, in den USA, auch in Australien, Forderungen, Sklavenhändler und rassistische Militärs und Politiker vom Sockel zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Diskurse sind verhallt. Und jetzt aber werden die Schleifungen auch von vielen weißen Staatsvertretern getragen. Wie erklären Sie sich das?
Also das mit dem Kolstern ist ja, also in Bristol, das ist ja, wie Sie sagen, schon 3 Jahre gelaufen oder 4 Jahre oder länger. Und das ist nur das Tüpfelchen aus dem I gewesen, den Mann eben sehr symbolisch dann ins Hafenbecken zu schmeißen, wo die meisten Sklavenschiffe losgefahren sind aus Bristol, ne? Das ist schon richtig. Jetzt sind eine ganze Reihe anderer Leute dabei. Nicht nur eng begrenzt die Betroffenen, die es ja schwer genug haben, sondern eine breitere Bewegung, da steht möglicherweise ein tiefgreifender kultureller Wandel in unseren Gesellschaften an. Also Historiker sind ja keine Prognostiker, eher rückwärtsgewandte Propheten. Also ich kämpfe ja seit Jahren damit, dass im Grunde immer wieder gesagt wird, England hat den Abolitionismus gemacht und da ist das sozusagen alles gut und schön. Und damit ist die Sache beendet und ich weise seit Jahren darauf hin, dass es eben weiterhin Sklaverei-ähnliche Verhältnisse gibt, dass es Sklavereiarbeit gibt, dass es Rassismus gibt, dass der Rassismus im Grunde schlimmer geworden ist nach Aufhebung der Sklaverei. Das ist möglich, dass sich das verändert. Ich meine, wir tun einiges hier in Deutschland. Wir haben das Bonn Center für Dependency and Slavery Studies gegründet. Es gibt ein großes Projekt in Bremen, Sklaven und Sklavenhändler im Heiligen Römischen Reich, also auch in Deutschland. Es gibt diese ganze Memory-Debatte über die Denkmäler. Ich denke schon, dass sich das angereichert hat in den letzten Jahren.
Also salopp gesagt, das Fass ist möglicherweise wirklich mal übergelaufen.
Ja, na, da kommen natürlich in den USA kommen noch ein paar Sachen dazu, dass die schwarze Bevölkerung im Grunde, zumindest die Ärmeren in den gleichen Vierteln, eben ganz hart von Corona betroffen ist, ganz hart von, ich sag's jetzt mal etwas sehr salopp, von Trump betroffen ist, ganz hart von der wirtschaftlichen Krise. Also da ist dahinter schon einiges, hat sich jetzt noch mit angehäuft.
Und in Großbritannien der Brexit?
Ja, in Großbritannien ist es eben, auch die Auseinandersetzungen sind eben stark mit den, für meine Begriffe, illusorischen Hoffnungen einer symbolischen Wiederaufstehung des britischen Empire. Über irgendwelche zweiseitigen Handelsverträge sind damit verbunden. Ne?
Glauben Sie denn, dass auch in Deutschland bald die ersten imperialen Heldendenkmäler geschleift werden? Oder ist das der Anfang zu hinterfragen, wo überall in der Welt noch Sklaverei herrscht? Sie haben ja da eine sehr breite Definition.
Ja. Moderne Sklaverei ist ja relativ umstritten. Das wird nicht ganz einfach sein. Aber in Deutschland ist es ja so, also bei dem Heinrich Schimmelmann, ja, Bankier, da ist relativ klar nachzuweisen, dass der eben Sklavenhändler, Sklavenhalter und Profiteur des Sklavenhandels war. Man muss nur sich klar machen, was das dann für eine Dimension annimmt. Was, das ist ja gigantisch. Also in Deutschland wird es gerade, wenn man Rassisten bezeichnet und dann Denkmäler stürzen will, muss man eben beispielsweise an Immanuel Kant rangehen. Der hat in seinen anthropologischen Schriften hat er den europäischen Rassismus mitbegründet. Ich will nur sagen, dass man, wenn man also diese Diskursebene und die Begriffsebene Rassismus und das dann auf Denkmäler und Proteste anwendet, dann muss also eine ganz schöne Menge gemacht werden.
Wenn also weiße Macht via Standbilder gestürzt wird, hat die Black Lives Matter Bewegung dann auch womöglich das Zeug, die institutionalisierte Erinnerungskultur umzuschreiben? Denn das ist ja das Symbol weißer Macht in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Epochen mit einem gemeinsamen Nenner, Täter und Opfer, Gewinner und Verlierer sind ja dabei ganz klar ausgeschildert.
Ja, das bleibt zu hoffen. Ich versuche untersuche seit 20 Jahren archivbegründete Geschichte der Versklavten in der Karibik und auf Kuba zu schreiben. Das ist nicht ganz einfach, liebe Frau Wittke. Das ist erstmal deswegen nicht ganz einfach, weil eben die weiße Geschichtsschreibung sich im Wesentlichen auf die Wirtschaftsstrukturen konzentriert. Und zweitens, weil die Opfer, die Versklavten, natürlich im Wesentlichen im Archivgut keine Eigenrepräsentation hinterlassen. Wie gesagt, seit 1993 mache ich Stimmen der Versklavten. Es ist sehr, 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 sehr schwierig und sehr langwierig. Ich hoffe, dass das vorangeht.
Der Historiker Michael Zeuske. Schönen Abend.
Ja, tschüss.